Goethe, wir wissen alle, wer das ist. Da braucht kein Vorname dazu, da braucht keine andere Bezeichnung dazu. Das ist klar, wer das ist.
Ein Wort genügt, um die meisten Herren der Literaturgeschichte zu benennen. Sie heißen kurz und prägnant Goethe, Heine, Rilke, Ben. Und die Autorinnen? Georges Sand, ein Männername als Pseudonym. Else Lasker-Schüler, ein Doppelname. Weser Canetti, ein weltberühmter Ehename, der das Werk der geborenen Venezianer Taubner Calderon verdeckt.
Eine Frau in unserer Kultur wechselt meistens den Namen. Erst hat sie den Namen des Vaters als Nachnamen und dann irgendwann hat sie, wenn sie heiratet, den Namen des Mannes. Aber sie hat keinen Eigennamen.
Die Literaturwissenschaftlerin Barbara Hahn hat 1991 bei Suhrkamp eine Studie veröffentlicht. Unter falschem Namen. Von der schwierigen Autorschaft der Frauen. Warum ist Autorschaft aber überhaupt so wichtig?
Der Name hat für Autorschaft eine so große Bedeutung, weil wir in unserer Kultur eigentlich nur Texte lesen können, die wir identifizieren. Und identifizieren tun wir sie seit, sagen wir mal, der Zeit um 1800 mit einem Autornamen. Und ohne diesen Autornamen kann man in der Tradition einfach wieder verschwinden.
Wer nicht benannt werden kann, wird vergessen. Namen markieren uns. Sie ermöglichen uns, auf andere Menschen zu verweisen und erinnert zu werden. Ohne Namen in die Öffentlichkeit zu treten, ist unmöglich. Historisch war der Zugang in die Öffentlichkeit lange Männern vorbehalten. Deswegen schrieben viele Frauen unter männlichen Pseudonymen. George Eliot, eigentlich Mary Ann Evans. Currer Bell, eigentlich Charlotte Bronte. Bis heute verschleiern Autorinnen im Namen ihr Geschlecht. Mit Kürzeln etwa, wie die weltberühmte J.K. Rowling. Oder benennen sich selbst, wie die Autorin Miku Sophie Kümel.
Ich habe mir ja selbst einen Vornamen gegeben,
erzählt sie im Interview auf der Kunstmesse Art Karlsruhe. Sich selbst zu benennen, versteht sie als Akt der Selbstbehauptung. Wie die Montagekünstlerin Hanna Höch, der Kümel ihren dritten Roman, Hanna, gewidmet hat. Statt Anna Therese Johanne Höch, Hanna.
Dieser klare, sehr dada-fähige, spiegelbare Palindromname. Und für sie selber war das schon ein Teil ihrer Identität als Künstlerin, was ihr sehr wichtig war. Also sie war auch immer traurig, wenn man das Haar hinten vergessen hat.
Ein Künstlerinnenname, ein Pseudonym? Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet da so viel wie fälschlich so genannt. Laut Barbara Hahn schreiben aber nicht nur Autorinnen mit Pseudonym unter falschem Namen. Rahel, Bettina, Dorothea oder Caroline. Selbst in der Forschung ist es üblich, Autorinnen zu bezeichnen, als wären sie Freundinnen. Bei den männlichen Autoren der Zeit unvorstellbar. Der Johann Wolfgang kann aber wirklich schreiben. Sowas würde niemand sagen. Dieses Ausweichen auf den Vornamen liegt auch daran, dass die Nachnamen der genannten Frauen oft zwei sind. Levin Farnhagen, Brentano von Arnim oder Mendelssohn Schlegel. Das ist nicht nur kompliziert. Als Ehefrauen, Töchter oder Schwestern berühmter Männer sind diese Namen auch schon besetzt. Und Caroline? Zu der Günderode gehört kein prominenterer Mann. Aber
der Artikel markiert, dass wir Texte von Männern immer noch anders lesen als Texte von Frauen. Der Artikel markiert, dass Texte nicht gleich Texte sind. Wir haben da immer noch andere Kriterien dabei, die wir mitlesen. Sonst würden wir das nicht so markieren, sprachlich.
Während niemand der Novalis oder der Goethe sagen würde, hat sich eine Markierung mit dem Artikel die in die Benennung von Autorinnen mit bloßem Nachnamen eingeschlichen. Die Günderode, die Droste, wohlgemerkt statt Droste-Hülshoff, und das Phänomen setzt sich bis ins 20. Jahrhundert fort. Die Lasker-Schüler, die Kaschnitz, die Jelinek, die Bachmann.
Es gibt keinen anderen Dichter, der Bachmann heißt. Bachmann ohne Artikel würde völlig reichen. Niemand konkurriert mit Bachmann. Aber wir sagen die Bachmann und sagen damit, hier hat eine Frau geschrieben, Vorsicht, das muss anders gelesen werden, als wenn es ein Mann geschrieben hätte. Und dieses Problem schleppen wir seit der Zeit um 1800, verändert aber bis heute mit uns rum.
Abgesehen davon, dass wir durch diesen Fokus so etwas wie Frauenliteratur, die es nicht gibt, manifestieren, geraten viele schwer benennbare Autorinnen in Vergessenheit, während wir nach Autoren ganze Epochen benennen.
Frauen um ihn rum, zur Goethezeit, wo dieses Problem wirklich anfängt, virulent zu werden, die irrlichten durch die Geschichte mit ganz vielen Namen. Und nie weiß man richtig, wie man die eigentlich bezeichnen soll.
Was hat sich seit der Goethezeit getan?
Es hat sich sicher was verändert. Also niemand würde sagen, die Ingeborg hat aber hübsche Gedichte geschrieben. Das gehört sich nicht mehr. Das machen wir nicht.
Gender bleibt aber ein wichtiger Faktor.
Wir markieren immer noch das Faktum, dass es zwei Geschlechter gibt, wenn es ums Schreiben geht. Man könnte natürlich auch die Frage stellen, wieso eigentlich zwei? Warum markieren wir das in einer Weise, die auf diese Dualität der Geschlechter abhebt? Das ist ja gar nichts Gegebenes, das machen wir ja dauernd. Das ist eine kulturelle Erfindung, an der wir kleben. Und die Frage ist, warum brauchen wir die eigentlich nach wie vor?
Nonbinarität ist häufig Thema in Texten und nonbinäre Autorinnen sind längst feste Instanzen im Literaturbetrieb. Die nicht-binäre Person Kim de Lorison, übrigens auch ein selbstgewählter Name, gewann 2022 den Deutschen Buchpreis. In Debatten rund um den Roman Blutbuch und die Autorperson merkt man, wie unmöglich es ist, das Thema Gender zu ignorieren.
Ich will ja eigentlich auch nicht so darüber reden. Ich werde jetzt nur ständig dazu gebracht, darüber zu reden. Und ich glaube, das zeigt eigentlich, gibt es ein großes Bedürfnis, darüber zu reden in der Gesellschaft.
Was wäre aber das Ideal? Wie kann ein Konzept der gendergerechten Namensgebung in der Literatur aussehen?
Es gibt ja diese wunderbare Idee von Michel Foucault. Michel Foucault hat mal vorgeschlagen, ein Jahr lang alle Texte anonym zu publizieren. Und er sagt, niemand wäre in der Lage, die zu lesen. Finde ich hochinteressant.
Ein radikales Gedankenexperiment des französischen Poststrukturalisten. Wäre diese totale Neutralität die Lösung, um das Geschlecht der Autorinnen und Autoren bei der Lektüre zu entmachten?
Ich bin immer wieder verblüfft, dass es nach wie vor so wichtig ist, das immer zu skizzieren und das immer zu markieren, wer das war. Und das Wer ist nicht einfach nur durch einen Nachnamen zu erledigen, sondern das Wer zielt immer auf die Frage Mann oder Frau.
Nichtsdestotrotz gibt es gute Gründe, schreibende Frauen immer wieder in den Fokus unserer Wahrnehmung zu rücken. Vor allem, wenn es um das Thema Kanonisierung, also die überzeitliche Anerkennung eines Werkes geht.
Werkausgaben, das ist so der Inbegriff der Kanonisierung. Und Sie brauchen ja nur mal durch eine gute Bibliothek durchgehen. Da stehen viele Männerwerkausgaben neben erheblich weniger Frauenwerkausgaben.
Das gilt sogar für die großen Denkerinnen der Moderne. Barbara Hahn gibt aktuell die kritische Edition der Werke von Hannah Arendt mit heraus. Eine Autorin, die 1975 starb. Und trotzdem erschien der erste Band 2018.
Die Werkausgaben von den großen jüdischen deutschen Intellektuellen, die sind in den 80er Jahren, manche sogar schon in den 70er Jahren gemacht worden. Da sieht man eine Verspätung und eine Ungleichheit, die hat damit zu tun, dass es sich bei Hannah Arendt um eine Frau handelt.
Barbara Hahns Studie zur schwierigen Autorschaft der Frauen ist 35 Jahre alt und leider noch nicht überholt.